Ich schwöre, von allen Momenten, in denen sie mich hätten zurückschicken können, war dies mit Abstand der schlimmste. Alles ist verloren, kaputt, außer Kontrolle. Die Wissenschaftler im Labor, diese selbstherrlichen Idioten, haben es nicht einmal geschafft, mich weit genug in die Vergangenheit zu schicken, damit ich rechtzeitig handeln könnte. Kaum bin ich angekommen, schon spüre ich, wie sich der Wahnsinn wieder ausbreitet. Ich denke darüber nach, sie zu finden und ihnen meine Meinung zu sagen, aber das wäre verschwendete Zeit. Jetzt zählt nur noch eins. Ich muss ihn finden, solange noch Zeit ist. Wenn ich nicht zurückkehre, werden sie vermutlich jemanden hinter mir herschicken. Aber dahin zurückzukehren? Niemals. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Bitte verzeih mir, falls in diesem Text Fehler sind. Ich bin nicht gerade mit dieser Art von Technologie vertraut. Sprach zu Text ist ein Albtraum, ganz gleich in welchem Jahrzehnt man landet. Und selbst in 20 Jahren wird es kein bisschen besser sein, weil die Welt ohnehin im Chaos versinkt. Ich wünschte, ich könnte diesen ersten Moment der Freiheit genießen. Das erste Mal seit Jahren atme ich frische Luft, ohne durch Stahlgitter oder unterirdische Filteranlagen zu müssen. Aber die Angst lässt keinen Raum für Erleichterung. Ich war eingesperrt, gegen meinen Willen. Als das alles begann, war ich noch ein Kind. Ich kann mich kaum an eine Zeit ohne Dunkelheit, Tod und Isolation erinnern. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich kaum, wie es damals anfing. Aber vielleicht helfen meine Erinnerungen doch, das Schlimmste noch abzuwenden, wenn mich überhaupt jemand ernst nimmt. Ich habe jegliches Gefühl für Zeit verloren. Ich weiß nur, dass heute Silvester ist. Silvester des Jahres 2024. Das gibt euch, sofern ihr das hier überhaupt lest, etwa 2 Monate. 2 Monate, bevor sie auftauchen. Anfangs werdet ihr nur vereinzelte Berichte hören. Seltsame Ereignisse, Horrorgeschichten wie aus schlechten Filmen. Menschen, die verschwinden. Orte, die plötzlich niedergebrannt sind, ohne erkennbaren Grund. Der Tod wird plötzlich überall und nirgends sein. Und niemand wird verstehen, was wirklich geschieht. Das Problem ist, wir kennen nur unsere eigene Realität. Aber es gibt viele. Und wenn die Schleier zwischen ihnen reißen, rutscht manchmal etwas hindurch. Genau darum wurde die Aung Collective überhaupt gegründet. Eine Organisation, von der die meisten nie gehört haben und die hinter den Kulissen alles daran setzt, diese Risse zu flicken, bevor es zu spät ist. Aber es gelingt ihnen nicht immer. Wenn der erste Riss am 1. März auftaucht, ist es bereits zu spät. Zuerst erscheinen sie vereinzelt. Ein Kreuzfahrtschiff, das zurückkehrt, leer und blutverschmiert, seine Passagiere zerrissen, zerbissen von einem Wesen, das nie gefunden wurde. In Italien geht eine kleine Stadt über Nacht in Flammen auf. Zeugen sprechen davon, dass Tote aus ihren Gräbern gestiegen seien. Mitte des Jahres 2025 reist mindestens einmal wöchentlich ein neuer Schleier. Rhode Island ist einer der ersten Staaten, der unter Kriegsrecht gestellt wird. Die Regierung verriegelt Grenzen, das Militär wird eingesetzt, um ganze Städte abzuriegeln. Doch nichts davon hilft. Ich landete irgendwann in einer Zelle mit einem Überlebenden. Er war dabei, als es begann. Seine Geschichte klingt wie aus einem Science-Fiction-Albtraum. Im Juni, sagte er, öffnete sich über Providence ein Riss direkt im Himmel. Wie ein Vorhang, der aufgerissen wurde. Und etwas kletterte heraus. Etwas Gigantisches. Er sagte, es sah fast menschlich aus, aber verwest, zerfallen, mit leeren Höhlen statt Augen, die über das Land glitten, wie Kameras auf der Suche nach Beute. Und dann landete es, mitten in der Stadt. 3 Stockwerke hoch. Es griff mit knochigen Händen durch Fenster, zerrte Menschen heraus, verschlang sie lebendig. Der Mann verglich es mit einer alten Zeichentrickserie, in der Riesen unaufhörlich Menschen verschlingen, ohne je satt zu werden. Das Militär reagierte innerhalb weniger Stunden. Bomben, genug um ein kleines Land in Schutz zu legen, regneten auf das Wesen nieder. Doch es marschierte einfach weiter. Lichterloh brennend, aber völlig unbeeindruckt. Am Ende des Tages war Providence nur noch Asche und das Wesen wanderte weiter, Richtung Landesinnere. 2 Jahre später fiel auch mein kleiner Heimatort. Da war ich 10. Der Himmel riss direkt über unserem Feld auf. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich war vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, als ich zum ersten Mal spürte, dass etwas mit der Welt nicht mehr stimmte. Nicht, weil ich es verstand, das tat ich nicht, sondern weil Erwachsene plötzlich anfingen zu flüstern. Flüstern statt sprechen. Flüstern über Dinge, die sie nicht benennen konnten. Dinge, die sie nachts wach hielten. Nachrichten wurden plötzlich vage. Berichte über Erdbeben, die keine waren. Menschen verschwanden. Und niemand wollte darüber sprechen. Meine Eltern, Ezekiel und Isolde Moreau, versuchten, mir ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Mein Vater war ein stiller, ernster Mann mit wettergegerbtem Gesicht. Er pflanzte Gemüse, reparierte Maschinen, baute aus allem, was er fand, etwas Nützliches. Meine Mutter war sanfter, aber nicht weniger stark. Sie unterrichtete die Kinder des Dorfes in einem improvisierten Klassenzimmer. Lesen, schreiben, einfach überleben. Damals lebten wir in einer der sogenannten stabilen Zonen, kleine Enklaven, von der Collective bewacht. Gebiete, in denen die Realität angeblich stabil war, nicht anfällig für Risse. Ich hatte keine Ahnung, was ein Riss war. Niemand erklärte es einem Kind. Aber das Wort fiel oft genug, dass ich wusste, wenn es auftauchte, war es bereits zu spät. Unsere kleine Gemeinschaft bestand aus etwa 60 Leuten. Der Nachbar Gregor Tomasch war Arzt, ein bärtiger Hühne mit schwerem Akzent, der bei Operationen mit zitterfreien Händen arbeitete, aber bei Erzählungen über die Vergangenheit stets den Blick senkte. Jeder von uns hatte Aufgaben, niemand war überflüssig. Wir bauten Kartoffeln an, fingen Regenwasser auf, konservierten alles, was essbar war. Inmitten des globalen Zusammenbruchs war unser kleines Dorf fast friedlich. Manchmal vergaß ich sogar, dass draußen eine Welt in Trümmern lag. Doch selbst als Kind spürte ich, es war der trügerische Frieden vor dem Sturm. Und der Sturm näherte sich leise, aber unausweichlich. Ein paar Wochen vor dem Ereignis, das alles zerstörte, begannen die Tiere sich seltsam zu verhalten. Die Vögel verstummten. Die Frösche, die sonst nachts das Dorf mit ihrem Konzert beschallten, verschwanden. Es war, als wüssten sie, was kommen würde. Als könnten sie es riechen. Ich war mit den anderen Kindern oft im Garten. Thilo war mein bester Freund. Ein schlaksiger Junge mit Sommersprossen und einer Vorliebe dafür, sich Ärger einzuhandeln. Eines Tages zeigte er auf eine riesige Wassermelone in unserem kleinen Patch und behauptete, sie sei reif. Wir protestierten natürlich. Sie war nicht einmal dunkelgrün, aber Thilo hörte nie auf jemanden außer sich selbst. Er riss die Frucht von der Ranke, zerbrach sie auf einem Stein und siehe da, das Innere war blass und fast weiß, noch lange nicht essbar. Wir lachten. Und in dieser einen Sekunde, als wir lachten, passierte es. Der Himmel verdunkelte sich, nicht langsam, sondern plötzlich, wie das Licht, das ausgeknipst wird. Kein einziges Wölkchen war am Himmel gewesen, kein Wind, kein Vorzeichen. Doch nun lag ein Schatten über uns, groß, unnatürlich und völlig lautlos. Wir blickten auf und was wir sahen, war kein Gewitter, keine Sonnenfinsternis, es war der Riss. Er öffnete sich direkt über unserem Feld. Hoch oben, wo vorher die Sonne gestanden hatte, klaffte nun ein Spalt in der Luft, wie ein Schlitz im Stoff der Realität. Und jenseits davon, ich weiß, wie das klingt, jenseits davon saß ein Publikum. Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen. Wesen, die aussahen wie Menschen, aber es nicht waren. Ihre Haut war grau, ihre Augen schwarz und leer. Ihre Münder zu grotesken Grinsen verzerrt. Und sie starrten hinab. Auf uns. Dann begannen die Fäden zu fallen. Feine, kaum sichtbare Schnüre aus der Dunkelheit über uns. Sie schossen wie Nadeln aus der Luft, zischten durch die Atmosphäre und trafen mit solcher Wucht, dass sie durch Fleisch, Knochen und Boden drangen. Der erste, der getroffen wurde, war Thilo. Der Faden bohrte sich in seinen Schädel, splitterte ihn auf wie eine Melone. Sein Blut spritzte auf die Frucht, die er eben noch geöffnet hatte. Für einen Moment dachte ich, sie sei plötzlich reif geworden. Panik brach aus. Die Kinder schrien, rannten, ich nicht. Ich fiel auf den Boden, erstarrt. Rings um mich regnete es weiter Fäden. Menschen wurden getroffen, durchbohrt, hochgezogen. Einige bewegten sich plötzlich wie Marionetten, ruckartig, unnatürlich, als würde jemand mit ihnen spielen. Ich hörte meinen Namen. Robin. Mein Vater rief mich, versuchte mich zu erreichen. Doch er bewegte sich seltsam, als würde er über dem Boden schweben. Ich erkannte, dass auch er nun von Fäden durchbohrt war. Und sie lenkten ihn, ließen ihn taumeln, laufen, rufen. Blut sickerte aus seiner Brust, doch er lebte. Noch. Dann schleuderten die Fäden ihn gegen einen anderen Nachbarn. Beide wurden zu einer grotesken, verbundenen Marionette verschmolzen. Sie zappelten, griffen nach Menschen, stießen sich gegenseitig umher. Über allem dröhnte der Applaus. Das Publikum jenseits des Risses klatschte begeistert. Sie lachten, genossen die Vorstellung. Ich erinnere mich, dass ich weinte, lautlos, während um mich herum das Unvorstellbare geschah. Häuser wurden durchbohrt. Menschen, die ich kannte, Freunde, kleine Kinder, wurden hochgezogen, gezwungen zu tanzen, zu kämpfen, zu schreien. Ein Kleinkind, vielleicht 3 Jahre alt, hing wenige Zentimeter über dem Boden. Seine Mutter, ebenfalls gefangen, schrie, doch konnte nichts tun. Ihre Glieder wurden wie Spielzeug bewegt, grotesk, albern. Der Junge weinte. Ein Laut, der mir seither im Ohr geblieben ist. Ich erinnere mich an jedes Detail, an den Geruch von Erde, durchsetzt mit Blut, an das Geräusch splitternder Knochen, an die Stimmen des Publikums, leise, aber eindeutig, wie Zuschauer in einem Theater, die über die Darbietung tuscheln. Ich dachte, ich würde sterben. Doch ich tat es nicht. Ich überlebte. Es war ein klarer, fast idyllischer Tag gewesen. Die Sonne stand hoch am Himmel, der Wind wehte sanft durch die Felder. Wenn ich daran zurückdenke, erscheint mir diese Erinnerung wie ein Spott. Als hätte das Universum selbst uns verspotten wollen, indem es uns ein letztes Bild von Normalität schenkte, bevor es uns in die Hölle stieß. Wir hatten im Garten gearbeitet, meine Eltern, ein paar Nachbarn und ich. Wir versuchten, die letzte Ernte einzufahren, bevor die Sonne die Felder austrocknete. Die Kartoffeln wuchsen prächtig in jenem Jahr, kräftig und zahlreich. Unsere kleine Melonenfläche war unser ganzer Stolz. Die Kinder standen oft drumherum, beobachteten die Früchte wie kleine Wunder. Und dann kam Thilo mit seiner Idee, eine Melone zu öffnen, die offensichtlich noch nicht reif war. Wir lachten, als er die helle, unreife Frucht aufbrach. Doch dann kam der Schatten. Es war, als hätte jemand das Licht gelöscht. Kein einziger Vogel sang mehr, kein Insekt summte. Alles stand plötzlich still. Ich erinnere mich, wie ich aufblickte und begriff, dass dies nicht einfach ein Gewitter war. Es war etwas anderes. Etwas Unnatürliches. Oben am Himmel öffnete sich ein Spalt. Kein Licht trat hindurch, nur Dunkelheit. Tief und endlos. Und dahinter, auf der anderen Seite dieser Öffnung, saßen sie. Das Publikum. Ich weiß, wie das klingt. Ich weiß, dass ich wie ein Wahnsinniger klinge, wenn ich sage, dass jenseits des Himmels ein Publikum sitzt, das auf uns herabblickt. Aber ich habe es gesehen. Tausende, Millionen von Wesen, die wie Menschen aussahen, aber es nicht waren. Ihre Haut war fahl, fast durchsichtig, ihre Augen schwarz wie Öl, ihre Münder zu einem ständigen starren Grinsen verzogen. Sie saßen da, Schulter an Schulter, Reihe für Reihe, wie in einem Theater, und beobachteten unsere Welt. Dann kamen die Fäden. Sie fielen aus der Dunkelheit wie feine Spinnenweben, so dünn, dass man sie kaum sehen konnte, doch sie bewegten sich mit einer Geschwindigkeit, die unheimlich war. Der erste traf Thilo. Ich hörte das Geräusch seines Schädels, als er zerbrach. Das Geräusch wie eine Melone auf Stein. Sein Blut spritzte auf die Melonenschale neben ihm, die nun aussah, als sei sie perfekt reif. Die anderen Kinder schrien. Einige liefen los, andere fielen zu Boden wie ich. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich starrte in den Himmel, beobachtete, wie weitere Fäden herabsausten und Menschen durchbohrten. In den Kopf, die Brust, das Herz. Manche wurden sofort getötet, andere wurden hochgezogen. Doch sie starben nicht. Sie begannen sich zu bewegen, nicht aus eigenem Antrieb. Ihre Bewegungen waren ruckartig, fremdgesteuert. Wie Puppen, Marionetten, deren Fäden nicht an Händen oder Füßen hingen, sondern tief im Fleisch verankert waren. Sie tanzten, sie kämpften. Einige lachten, nicht aus Freude, sondern aus Wahnsinn. Ihre Münder bewegten sich, aber ihre Augen waren leer. Ich sah meinen Vater. Er kam auf mich zu. Seine Bewegungen wirkten unnatürlich, als würde er schweben. Ich begriff, dass auch er an Fäden hing. Blut lief aus seiner Brust, aber er lebte. Er rief meinen Namen wieder und wieder. Ich wollte zu ihm rennen, aber meine Beine gehorchten mir nicht. Dann geschah das Schlimmste. Ein anderer Dorfbewohner, ein Mann namens Elias, rannte an meinem Vater vorbei, auf der Flucht. Doch mein Vater, oder das, was aus ihm gemacht worden war, wurde plötzlich zur Waffe. Die Fäden schleuderten ihn mit solcher Gewalt gegen Elias, dass Knochen splitterten. Die Fäden zwangen ihn, Elias zu packen, ihn zu umarmen. Weitere Fäden schossen herab, verbanden sich mit Elias' Gliedmaßen. Und dann wurden sie zu einer doppelten Marionette. Zwei Körper, ein Spiel. Das Publikum jenseits des Risses tobte vor Begeisterung. Ich hörte sie lachen, jubeln, johlen. Sie klatschten, schrien. Ihre Freude über unser Leid war wie ein kalter Windhauch, der mir über die Haut fuhr. Es war nicht nur Grausamkeit, es war Unterhaltung. Ich erinnere mich, wie ich im Staub lag, um mich herum das Chaos, der Tod, das Zucken der Fäden. Ich hörte Kinder schreien, Erwachsene betteln, Babys weinen. Ich sah eine Mutter, deren Kind direkt neben ihr hing, beide durchbohrt, beide lebendig, beide gezwungen zu tanzen, als wären sie Figuren in einem grotesken Ballett. Dann geschah etwas Seltsames. Die Fäden ignorierten mich. Ich weiß nicht warum. Vielleicht dachten sie, ich sei tot. Vielleicht wollten sie sich da das Beste für später aufheben. Vielleicht war es nur Zufall. Aber sie ließen mich in Ruhe. Ich robbte über den Boden, schleppte mich durch das Blut, den Staub und die Schreie. Irgendwann erreichte ich das alte Geräteschuppen am Rand des Gartens. Ich öffnete die knarrende Tür und zog mich hinein, kauerte mich in die Ecke neben den rostigen Spaten und Haken. Und dort saß ich. Stundenlang. Vielleicht einen Tag. Vielleicht zwei. Ich hörte sie draußen lachen. Ich hörte die Puppen tanzen. Ich hörte meine Nachbarn schreien. Und ich schwor mir, ich werde überleben. Egal wie. Ich werde überleben, um davon zu erzählen. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich im Geräteschuppen ausharrte. Es könnten Stunden gewesen sein, vielleicht ein ganzer Tag. Die Zeit war nicht mehr spürbar, nicht mehr real. Sie dehnte sich in die Länge, zerfiel in endlose Sekunden aus Angst, Hunger und dem metallischen Geschmack von Panik auf meiner Zunge. Draußen tobte die Hölle, aber in diesem kleinen Raum aus Holz und Eisen war es still. Zu still. Der Schuppen war nicht mehr als ein armseliger Verschlag. Werkzeuge lehnten an den Wänden, eine rostige Gießkanne tropfte leise vor sich hin. Überall lag Erde, vermischt mit Spinnweben. Ich klammerte mich an einen kleinen Handspaten, als wäre er eine Waffe. Vielleicht war er das. Vielleicht war er das Einzige, was zwischen mir und dem Ende stand. Irgendwann zwang mich der Hunger, nach draußen zu schleichen. Mein Magen krampfte, der Körper war erschöpft, aber der Überlebenswille stärker. Ich tastete mich hinaus in die Ruinen unseres Gartens. Es war inzwischen dunkel, aber nicht, weil die Sonne untergegangen war. Der Riss über uns war noch immer da. Der Himmel war schwarz, erfüllt von den Silhouetten des Publikums, das unbewegt auf seine Vorstellung starrte. Die Fäden hingen noch immer wie Spinnfäden über dem Boden. Viele hatten sich in die Bäume verfangen, zwischen Hauswänden und Dächern gespannt. Ich musste mich vorsichtig hindurchschlängeln. Die Luft war erfüllt von einem Geruch aus Blut, verbrannter Erde und etwas Süßlichem, Verfaultem. Ich fand eine rohe Süßzwiebel, halb aus dem Boden gezogen, wahrscheinlich von meinem Vater noch vor dem Angriff. Ich biss hinein, direkt, ungewaschen, mit Erde zwischen den Zähnen. Es war widerlich, aber ich war dankbar. Ich lebte. Als ich mich umsah, sah ich sie. Die Puppen. 5. Vielleicht 6 von ihnen standen noch auf dem Feld. Ihre Körper schlaff, doch immer wieder von den Fäden aufgerichtet, bewegt wie Spielzeugfiguren. Einer tanzte. Ein anderer schritt in grotesk übertriebener Art auf und ab, als würde er eine Bühne betreten. 2 prügelten sich gegenseitig mit schlaffen Armen, gelenkt von einem unsichtbaren Puppenspieler, der sie wie in einer alten Slapstick-Komödie aufeinander losließ. Und sie lachten. Nicht die Puppen, das Publikum. Ich konnte ihr Gelächter hören. Kein Geräusch dieser Welt. Kein Lachen von Freude, sondern von Gier, von Hunger. Ich weinte leise, nicht wegen der Schmerzen, sondern wegen der Erkenntnis. Wir waren nicht mehr Menschen. Wir waren Unterhaltungsobjekte. Ich wagte mich näher an eines der Häuser. Dort, wo früher Lachen und der Duft von frischem Brot zu spüren gewesen war, war nun tot. Ich sah durch ein zerborstenes Fenster eine Frau, aufgehängt an mehreren Fäden, die sie an den Armen durch den Raum schweben ließen. Ihre Augen waren offen, weit, leer. Ein Kind hing neben ihr, vielleicht 3 Jahre alt. Es schrie nicht mehr. Es starrte nur. Seine Beine zuckten, als würde es laufen, aber die Füße berührten den Boden nicht. Ich konnte nicht schreien. Nicht mehr. Die Tränen liefen mir übers Gesicht, während ich mich zurück in den Schatten schob. Ich kauerte mich in den Graben zwischen 2 Feldern, so tief wie möglich, in der Hoffnung, dass mich die Fäden nicht erreichen konnten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich dort lag, aber irgendwann wurde es still. Nicht wirklich still. Es war die Art von Stille, die nur entsteht, wenn alles Leben gewichen ist. Die Schreie waren verstummt, die Tänze beendet. Doch das Publikum war noch da. Ich konnte ihre Blicke spüren, wie sie auf das Dorf herabblickten. Vielleicht warteten sie auf den nächsten Akt. Ich kroch weiter, tiefer in Richtung der Baumgrenze. Dort, wo der Wald begann, hoffte ich, Schutz zu finden. Die Fäden wurden dort weniger. Die Bäume schienen sie zu stören, als wären sie zu chaotisch für ihre perfekte Kontrolle. Ich bewegte mich langsam, lautlos, zog mich durch das Unterholz, bis ich einen kleinen Bach fand, kaum mehr als ein Rinnsal. Ich trank gierig, obwohl das Wasser schal schmeckte. Dann robbte ich weiter, in Richtung der Landstraße, die das Dorf mit der Außenwelt verband. Und dann sah ich sie wieder. Meine Eltern. Sie fielen buchstäblich vom Himmel. Ihre Körper waren an Fäden befestigt, wie tote Marionetten, die für ihren großen Auftritt wieder herabgelassen wurden. Ihre Glieder waren gebrochen, ihre Augen ausdruckslos. Aber sie lebten. Irgendwie lebten sie noch. Sie wurden auf mich zugelenkt. Ich war ihr Ziel. Das Publikum wollte diesen Moment. Den Moment, in dem ich von denen geholt wurde, die mich geliebt hatten. Ihre Münder waren geöffnet, als wollten sie etwas sagen, aber keine Worte kamen. Nur ein Röcheln, ein Stöhnen, ein stummer Schrei. Ich schrie nicht. Ich griff nach dem rostigen Beil, das ich am Waldrand gefunden hatte. Ich schlug. Ich traf Fäden. Ich traf Fleisch. Ich fiel und stand wieder auf. Ich weinte, während ich schlug. Ich schnitt die Fäden, die meine Eltern hochhielten, und sah sie fallen, nicht in Freiheit, sondern in den Tod. Und als neue Fäden herabsausten, schlug ich weiter. Ich zerschnitt sie. Ich schlug auf die Hälse meiner Eltern ein, bis sie sich nicht mehr bewegten. Ich habe sie getötet. Aber sie waren bereits tot gewesen. Dann rannte ich. Zum ersten Mal seit Beginn des Grauens rannte ich wirklich. Ich stolperte, fiel, stand wieder auf. Ich schrie. Ich wusste nicht, wohin ich rannte. nur dass ich weg musste. Irgendwann brach ich zusammen, an der Landstraße, nahe einer alten Meile, nahe Highway 40. Ich lag dort, das Beil noch immer in meiner Hand, Blut überall an mir, mein Gesicht im Dreck, das Bewusstsein halb entrissen. Und dann hörte ich Motorengeräusche, Lichter, Stimmen, ein Fahrzeug. Ich wurde gefunden, gerettet. Aber die Rettung war nur der nächste Schritt in den Abgrund. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich nicht mehr allein. Ich lag auf der Ladefläche eines alten, klapprigen Transporters. Der Geruch von Motoröl und Metall mischte sich mit dem getrockneten Blut an meiner Kleidung. Meine Hände krampften noch immer um den Griff des rostigen Beils, als wollte mein Unterbewusstsein es nicht loslassen. Es hatte mich am Leben gehalten. Vielleicht war es sogar ein Teil von mir geworden. Zwei Männer in schwarzen Anzügen saßen vorn in der Fahrerkabine. Ich konnte ihre Stimmen nur gedämpft hören. Keine Namen, keine Emotion. Nur das Knacken eines Funkgeräts und knappe Sätze, wie aus einem Protokoll. Sie gehörten zur Collective. Das erfuhr ich später. Jetzt war ich einfach nur ein lebendiger Fund, eine Anomalie. Wir fuhren lange, durch zerstörte Dörfer, leere Landstraßen, vorbei an ausgebrannten Tankstellen und halb eingestürzten Brücken. Die Welt war nicht mehr, was sie einmal war. Selbst hier, in den sogenannten sicheren Zonen, sah man die Narben des Zerfalls. Schließlich hielten wir an einem großen, fensterlosen Gebäude aus grauem Beton. Kein Schild, kein Hinweis. Nur ein Tor, das sich lautlos öffnete. Ich wurde hinausgezerrt, zu schwach, um zu protestieren, und durch sterile Flure geführt, begleitet von Neonlicht und kaltem Stahl. Das Innere roch nach Desinfektionsmittel, Blut und etwas anderem. Etwas, das ich nicht sofort benennen konnte. Angst vielleicht. Man brachte mich in einen Raum. Keine Gitter, aber ein Beobachtungsspiegel, eine Kamera an der Decke, zwei Stühle, ein Tisch. Ich wurde gesetzt, bekam Wasser, wurde nicht gefragt, ob ich etwas essen wollte. Ich glaube, sie wollten erst sehen, ob ich überhaupt sprechen konnte. Zwei Männer kamen, schwarze Anzüge, ernste Gesichter. Der eine war groß, kantig, mit tiefliegenden Augen, der andere klein, glatt rasiert, seine Stimme fast beruhigend. Sie nannten sich nicht bei Namen, fragten nur: Was ist passiert? Wann begann es? Wie viele haben Sie gesehen? Wer hat überlebt? Ich erzählte ihnen alles. Vom Feld, vom Himmel, von den Fäden, von meinen Eltern, von den Stimmen, vom Publikum. Ich sprach ohne Unterbrechung. Meine Stimme war brüchig, mein Blick leer. Aber ich erzählte. Sie schrieben mit, sagten nichts. Als ich fertig war, standen sie einfach auf und verließen den Raum. Ich blieb allein zurück. Stunden später, vielleicht waren es auch Tage, wurde ich in eine andere Einrichtung gebracht. Diesmal nannte man es eine Pflegezone für Überlebende von Tiers. Ein anderer Name für das, was es war. Ein Heim für verlorene Kinder. Ein Ort voller gebrochener Seelen, die das gesehen hatten, was niemand sehen sollte. Dort lernte ich andere kennen. Kinder, Jugendliche, ein paar Erwachsene, alle Überlebende, alle still. Einige sprachen nie wieder, andere erzählten ihre Geschichten in Endlosschleife, als würden sie sonst vergessen, dass es real war. Ein Junge aus Ohio erzählte von einem Dorf, in dem plötzlich alle Menschen von Schatten verfolgt wurden, die ihre Bewegungen imitierten und dann nach einigen Tagen ihre Körper übernahmen. Ein Mädchen aus Kanada beschrieb, wie ihre Schule von einer riesigen, fleischigen Masse überwuchert wurde, aus der Gesichter wuchsen und um Hilfe flehten. Sie lachte dabei, laut und schrill, als wäre es ein Witz. Ich lebte dort fast 2 Jahre. Ich wurde älter, aber nicht wirklich größer. Mein Körper wuchs, mein Inneres blieb zurück. Die Collective schien uns zu überwachen, zu beobachten, zu protokollieren. Doch helfen? Das taten sie kaum. Eines Tages kam ein neuer Junge in die Einrichtung. Er war größer als ich, vielleicht 15, mit Narben an den Armen und einem Blick, der nichts sah. Er sprach kaum, außer nachts, wenn er im Schlaf schrie. Eines Morgens war sein Pflegevater tot. Die Collective sagte, es sei ein Unfall gewesen. Doch ich sah, wie sie den Jungen in Handschellen abführten. Er wehrte sich nicht. Ich erkannte etwas in seinem Gesicht. Etwas, das mir vertraut war. Resignation. Ich stellte Fragen. Das war mein Fehler. Wenige Tage später wurde ich abgeholt. Kein Wort der Erklärung. Ich wurde in ein Fahrzeug gesetzt, diesmal gepanzert. Der Fahrer war bewaffnet, sprach nicht. Wir fuhren lange durch Nacht und Nebel, bis wir ein Gelände erreichten, das noch düsterer war als alles zuvor. Ein Gefängnis. Ein Lager. Eine Kolonie. Nenne es, wie du willst. Es war ein Ort ohne Hoffnung. Dort wurde ich untergebracht, wie viele andere. Wir waren Überreste, lebende Fossilien einer zerfallenden Realität. Einige von uns hatten gemordet, andere hatten einfach nur Pech gehabt. Ich war einer der Jüngsten. Ich überlebte, weil ich gelernt hatte, nicht mehr zu fühlen. In den Jahren, die folgten, hörte ich Geschichten, noch grausamere als meine eigene, von Kreaturen, die aus Wasser bestanden und sich durch Leitungen bewegten, von Stimmen, die Menschen in den Selbstmord trieben, von Türen, die sich in nichts öffneten. Doch dann, etwa 3 Wochen vor meiner Rückkehr in diese Zeit, kam ein Wächter zu mir. Er war anders, jünger, nervöser. Er sprach meinen Namen und er hatte ein Angebot. »Es gibt ein Projekt«, sagte er. »Du kannst durch einen Riss zurückreisen, in die Vergangenheit, eine Chance auf Freiheit. Alles, was du tun musst, ist, die Collective zu finden, in der Zeit, aus der du kommst, und sie zu warnen.« Ich lachte, zum ersten Mal seit Jahren. »Freiheit? Oder nur eine andere Form von Gefangenschaft?« Ich sagte zu, »Und jetzt bin ich hier, im Jahr 2024, Silvester, und ich weiß, dass es bald wieder beginnt.« Ich war jung, jünger als jemand sein sollte, um solche Entscheidungen zu treffen, aber das Angebot war zu verlockend, zu verführerisch in einer Welt, die keine Perspektive mehr bot. Die Collective versprach mir nicht nur meine Freiheit, sondern etwas, das ich nie gekannt hatte, eine Zukunft. Der Job klang harmlos, biomedizinische Forschung, genetische Optimierung und die Bezahlung war absurd hoch, 6-stellig, mit vollem Erlass aller Schulden aus meiner Ausbildung bereits nach einem Jahr. Ein goldener Käfig, den ich ohne zu zögern betrat. Ich wurde in ein Labor im Mittleren Westen gebracht. Der Gebäudekomplex war unscheinbar, ein hochaufragender Glasturm, in dessen Untergeschossen sich die eigentliche Arbeit verbarg. Keine Fenster, kein Tageslicht, nur sterile Korridore, Sicherheitsschleusen und endlose Reihen von Monitoren. Unser Team war klein. Das war beabsichtigt. Je weniger Leute, desto geringer das Risiko von Informationslecks. Die Leitung hatte Dr. Mirele Carras, eine Frau, die wie aus Stein gemeißelt schien. Keine Emotion, keine Regung, nur Fortschritt. Immer. Alles andere war irrelevant. Neben mir arbeiteten noch Ariane Katsemi, eine Spezialistin für genetische Codierung, und Jorik Mendoza, zuständig für Datenmanagement und Probenverteilung. Wir drei verbrachten mehr Zeit mit Ratten und Reagenzgläsern als mit unseren eigenen Gedanken. Und wir glaubten, wir würden die Menschheit retten. Das Projektziel war klar und ehrgeizig. Ein Heilmittel für alles. Ein Wirkstoff, der auf genetischer Ebene jede Krankheit, jede Zellveränderung, jedes Leiden korrigieren konnte. Von Krebs über Alzheimer bis hin zur einfachen Erkältung. Es war Wahnsinn. Und es war der größte medizinische Durchbruch der Geschichte. Dachten wir zumindest. Die ersten Erfolge waren erstaunlich. Labormäuse mit Tumoren überlebten. Ihre Zellen regenerierten sich in rasanter Geschwindigkeit. Selbst degenerative Nervenschäden heilten sich. Wir waren euphorisch. Niemand wollte sehen, was wir übersahen. Dann kamen die Primatenversuche. Wieder Erfolg. Die Tiere wirkten vitaler, aktiver, fast übernatürlich robust. Ihre Verletzungen heilten binnen Stunden. Es war ein Triumph. Und dann kamen die Menschen. Wir bekamen Häftlinge, Todestraktinsassen, Männer, die sonst nie wieder das Tageslicht gesehen hätten. Manche krank, manche gezeichnet von Drogen oder Infektionen, andere einfach nur innerlich zerbrochen. Wir verabreichten ihnen das Serum direkt ins Rückenmark, damit es sich über das zentrale Nervensystem verbreitete. Es sollte schnell wirken. Und das tat es. Ein Mann, gezeichnet von weit fortgeschrittener Syphilis, zeigte nach wenigen Tagen keinerlei Symptome mehr. Sein Körper regenerierte, als wäre er nie krank gewesen. Ein anderer, ein ehemaliger Familienmörder mit einem inoperablen Hirntumor, war bereits nach dem 5. Tag krebsfrei. Doch mit der Heilung kam das Bewusstsein zurück. Und mit dem Bewusstsein kam der Schmerz. Er erinnerte sich an das, was er getan hatte, und er zerbrach daran. Er versuchte, sich selbst zu schaden. Immer wieder, rammte seinen Schädel gegen die Wand, kratzte sich die Haut vom Körper, doch er starb nicht. Stattdessen blieb er in einem Zustand aus Qual und Bewusstsein. Ein anderer Patient wurde zunehmend paranoid. Er schrie, wir würden ihm das Blut von Kindern spritzen. Er nannte uns Teufel, Diener Satans. Schließlich griff er mich an, biss mich in den Arm, tief durch Kittel und Haut, bis Blut floss. Der Wachmann erschoss ihn. Kopfschuss, direkt durch die Stirn. Er war sofort tot. Oder so dachten wir. Als wir den Leichnam vorbereiten wollten, stellte jemand fest, dass er noch atmete. Trotz eines vollständig zerstörten Gehirns, der Körper lebte weiter. Keine Reflexe, keine Sprache, aber messbare Hirnströme. Er war da. Irgendwie. Wir brachten ihn zurück ins Labor, schlossen ihn an Geräte an und beobachteten, wie sein Körper sich reparierte. Nicht vollständig, nicht normal, aber doch regenerierend. Der Tumult, den das auslöste, war unbeschreiblich. Denn nun wussten wir, der Tod war besiegt. Aber was uns als Sieg erschien, war in Wahrheit der Beginn des wahren Schreckens. Ein Affe, einer der ersten Versuchstiere, war in der Nacht von einem Artgenossen angegriffen worden. Als wir am nächsten Morgen in das Gehege kamen, lag er am Boden, zerfetzt, seine Eingeweide herausgerissen, seine Kehle offen. Und er lebte. Er versuchte zu kriechen, blutend, röchelnd, zuckend. Wir setzten ihn unter Narkose, versorgten ihn, doch nichts half. Die Wunden schlossen sich langsam, nur teilweise, unvollständig, aber genug, um ihn am Leben zu halten. Er konnte schreien, laut, immer wieder. Und wir merkten, er spürte alles, jeden Schnitt, jede Naht. Und dennoch, er starb nicht. Das war der Moment, in dem ich das erste Mal begriff, was wir getan hatten. Wir hatten nicht das Leben gerettet. Wir hatten den Tod entfernt. Und in seinem Platz hatten wir etwas viel Schlimmeres gesetzt. Das ewige Bewusstsein. Eingesperrt in Fleisch. Schmerzfähig, aber ohne Erlösung. Unfähig zu sterben. Wir testeten es. Gaben einem der menschlichen Probanden eine tödliche Dosis eines Nervengifts. Innerhalb von Minuten zuckte sein Körper, er schäumte aus dem Mund. Herzstillstand. Aber die Hirnströme blieben. Er lebte. Er war bei Bewusstsein. Wir stellten ihm eine einfache Frage. Möchten Sie sterben? Zweimal blinzeln bedeutete ja. Er blinzelte sofort. Wir gaben ihm eine weitere Dosis. Und eine dritte. Aber er starb nicht. Er brannte innerlich, doch er lebte. Und dann kam die letzte Grenze. Das Feuer. Wir brachten einen der schlimmsten Probanden, einen, der uns bedroht hatte, der geschrien hatte, wir würden die Welt zerstören, in den Hochtemperatur-Inzinerator. Die Flammen sollten alles vernichten. Haut, Fleisch, Gehirn. Er schrie. Stundenlang. Seine Stimmbänder verbrannten, doch das Kreischen verstummte nicht. Als wir die Asche betrachteten, fanden wir seinen Körper. Verkohlt. Unkenntlich. Aber er atmete noch. Leise. Seine Hirnströme waren stabil. Seine Augen, so verbrannt sie auch waren, suchten uns. Wir hatten die Seele an den Körper gebunden. Nicht durch Magie, durch Wissenschaft. Und niemand von uns wusste, wie man sie wieder löst. Es gab kein Zurück mehr. Kein Argument, keine Theorie, keine Hoffnung konnte mehr verleugnen, was wir entdeckt hatten. Der Tod war nicht nur besiegt worden, er war verbannt worden. Was wir anfangs für einen medizinischen Durchbruch gehalten hatten, entpuppte sich als der Anfang eines unendlichen Albtraums. Unsere Testpersonen lebten, aber nicht wie Menschen. Sie lebten als Ruin, als Schatten ihres Selbst, eingesperrt in zerfallende Körper mit unermüdlichem Bewusstsein. Ein Versuch jagte den nächsten. Jedes Mal hofften wir, eine Grenze zu finden, eine Bedingung, unter der das Leben aufhörte. Wir versuchten Nervenblockaden, totale Gehirnzerstörung, Sauerstoffentzug, Chemikalien, radioaktive Strahlung. Nichts half. Der Körper konnte zerstört werden, das Bewusstsein aber blieb. Ich erinnere mich an eine besonders grausame Nacht. Der ehemalige Todestraktinsasse, der sich einst selbst bestrafen wollte, wurde zum zentralen Studienobjekt. Wir hatten ihn auf einer Trage fixiert, sein Gesicht kaum noch als menschlich erkennbar. Nach der dritten Spritze war seine Haut fleckig geworden, seine Lippen rissig, doch seine Augen folgten uns. Immer. Jeder von uns, der das Labor betrat, wurde von diesem Blick verfolgt. Er sprach nicht, aber seine Augen schrien. Einmal fragte Jorik: Glaubt ihr, er versteht uns noch? Ich wollte antworten, aber Ariane war schneller. Was, wenn er uns besser versteht als wir uns selbst? Wir lachten, nervös. Dann sahen wir seine Lider blinzeln. Zweimal. Ja, er verstand. Ein anderer Test endete fast tödlich. Für uns. Einer der Männer, ein verurteilter Serienmörder, hatte trotz seiner vollständig zerstörten Wirbelsäule und mehreren gebrochenen Gliedmaßen die Kraft gefunden, einem Wachmann die Waffe zu entreißen. Bevor jemand reagieren konnte, hielt er sich die Pistole an die Schläfe und drückte ab. Der Schuss hallte durch das Labor. Der Mann fiel. Wir starrten entsetzt. Dann zuckte sein Bein. Ein Finger bewegte sich. Ein leises Röcheln. Er war nicht tot, nicht annähernd. Wir verlegten ihn in eine spezielle Kammer, vollkommen isoliert. Aber was nutzt Isolation, wenn der Körper niemals stirbt? Sein Gehirn, so zeigte die Tomographie, begann sich zu regenerieren. Langsam aber stetig. Neue Zellen wuchsen, als hätte das Trauma nur einen Anreiz geschaffen, wie ein Krebsgeschwür, das Leben imitierte. Die Erkenntnis traf uns wie ein Schlag. Wir hatten das Leben nicht perfektioniert. Wir hatten es entstellt. Der Tod war einst eine Erlösung, ein Mechanismus des Gleichgewichts. Doch wir hatten diesen Mechanismus entfernt, wie eine Sicherung aus einer tickenden Bombe. Und nun wuchs alles weiter, ohne Grenze, ohne Ziel. Ich erinnere mich an eine Szene, die mich seitdem nicht mehr loslässt. Einer unserer Affen, der bei einem Angriff fast die Hälfte seiner Eingeweide verloren hatte, lag in einem Glaskäfig. Sein Bauch war offen, seine Organe sichtbar, seine Wirbelsäule angeknackst. Wir hatten ihm Morphium verabreicht, so viel, dass es einen Elefanten hätte töten müssen. Doch er war wach, starrte uns an. Und dann, als wir nicht hinsahen, begann er sich an seinem eigenen Fleisch zu zerren. Nicht aus Hunger, aus Wahnsinn. Wir hörten nur das Schlürfen, das Reißen. Als wir zurückkamen, hatte er Teile seines eigenen Arms abgenagt und lebte. Ariane weinte. Zum ersten Mal. Wir alle hatten das Gefühl, etwas Entsetzliches entfesselt zu haben. Etwas, das nicht mehr aufzuhalten war. Doch anstatt das Projekt zu stoppen, machten wir weiter. Warum? Vielleicht war es Neugier. Vielleicht Angst. Oder vielleicht, weil wir wussten, wenn wir aufhörten,
müssten wir mit dem Wissen leben, was wir getan hatten, und mit der Erkenntnis, dass wir nicht mehr sterben konnten. Auch wir nicht. Der Biss, den ich damals bekommen hatte, war längst verheilt, aber ich begann Veränderungen an mir zu spüren. Kleine Dinge zunächst. Schnitte, die sich in Sekunden schlossen. Fieber, das sich in Minuten legte. Müdigkeit, die nie lange anhielt. Ich versuchte, mich zu verletzen, nur um zu sehen, was geschah. Ein Schnitt am Handgelenk. Tief, sauber. Er heilte. Nicht über Tage, über Stunden. Dann Minuten. Dann beinahe sofort. Ich sprach nicht darüber. Noch nicht. Doch in jener Silvesternacht, als wir endlich bereit waren, die Wahrheit auszusprechen, kam der Anruf. Depp, Dr. Mireille Karas, war tot. Angeblich. Ein Autounfall. Ein betrunkener Fahrer war frontal in ihr Fahrzeug gerast, mit über 100 Stundenkilometern. Ihr Körper war bei der Kollision zerfetzt worden. Der Gerichtsmediziner hatte bestätigt. Schädeltrauma. Dekapitation. Keine Überlebenschance. Wir atmeten auf. Und gleichzeitig spürten wir die Angst. Denn wenn sie tot war, wirklich tot. Wie konnte es dann sein, dass am nächsten Morgen ihr Kopf im Labor auf dem Tisch lag und dass er uns ansah? Der Kopf lag exakt in der Mitte des metallischen Labortischs. Die Haut war auf der rechten Seite aufgerissen, das Auge halb aus der Höhle gedrückt. Und doch sah es uns an. Nicht leer, nicht tot. Es war der Blick von Dr. Mireille Karas, unserer Vorgesetzten, unserer Projektleiterin und laut Bericht vor weniger als 12 Stunden in einem Unfall gestorben. Niemand von uns sprach. Es war, als hätte sich ein Mantel aus Schweigen über den Raum gelegt. Nur das leise Summen der Kühlsysteme und das Flackern der Neonröhren erinnerten daran, dass wir nicht träumten. Depps verbliebenes Auge war weit geöffnet. Ihr halb zerschlitzter Mund bewegte sich. Keine Töne, aber Bewegungen, als versuchte sie, Worte zu formen. Ich weiß nicht, wie lange wir sie anstarrten. Es könnten Minuten gewesen sein oder Stunden. Ariane war die Erste, die sich bewegte. Sie trat an den Tisch heran, kniete sich auf Augenhöhe mit Depps Kopf und flüsterte etwas. Ihre Stimme war kaum hörbar. Dann schloss sie die Augen, richtete sich auf und ging zur Schublade in der Wand. Dort holte sie eine sterile Verpackung hervor. Ein Skalpell. »Ich muss es wissen«, sagte sie, ohne uns anzusehen. »Wenn sie es ist, wenn sie wirklich nicht tot ist, dann will ich es spüren. Ich will wissen, ob wir alle verdammt sind.« Sie setzte das Skalpell an ihr eigenes Handgelenk, die Klinge glänzte unter dem kalten Licht und zog sie langsam über ihre Haut. Der Schnitt war tief, lang, sauber. Das Blut floss in breiten Tropfen auf den Boden. Sie schwankte, hielt sich mit der anderen Hand an der Tischkante fest. »Stopp!« rief ich, trat vor, wollte sie halten. Doch Jorik hielt mich zurück. »Lass sie. Sie muss es wissen.« Ariane sank langsam zu Boden. Ihr Blick trübte sich. Dann fiel sie auf die Seite, das Skalpell noch immer in der Hand. Aber sie starb nicht. Ihr Atem ging flach, aber stetig. Die Wunde blutete weiter und begann sich zu schließen. Zentimeter für Zentimeter. Wir versorgten sie notdürftig, nähten den Schnitt, legten sie auf die Couch im Pausenraum. Sie war bewusstlos, aber lebendig. Und als sie aufwachte, sagte sie nur einen Satz. »Wir sind alle Gefangene.« Was in den nächsten Tagen geschah, kann ich nur als Zerfall der Vernunft beschreiben. Jorik trank sich in einen Zustand, in dem er kaum noch stehen konnte. Ich selbst starrte stundenlang auf Depps Kopf, der inzwischen in einem Glasbehälter mit Nährlösung konserviert wurde. Ihre Lippen bewegten sich noch immer, manchmal schneller, manchmal langsamer. Als würden sie auf etwas reagieren. Auf jemanden. Ein Wachmann, ich glaube, sein Name war Elias, betrat eines Abends den Raum. Er hatte von alledem nichts gewusst, niemand hatte ihn informiert. Als er Depps Kopf im Behälter sah, blieb er wie erstarrt stehen, schlug das Kreuz und flüsterte: »O Herr, vergib uns!« Dann zog er seine Dienstwaffe. Wir riefen nach ihm, schrien, flehten. Doch es war zu spät. Er richtete die Mündung an seine eigene Schläfe, murmelte ein Gebet und drückte ab. Das Geräusch war wie ein Gongschlag in der Kathedrale des Wahnsinns. Elias fiel zu Boden, der Teppich sog sein Blut auf wie ein durstiger Schwamm. Wir stürzten zu ihm, überprüften Puls und Atmung und fanden beides. Er lebte. Trotz einer klaffenden Wunde am Kopf, trotz des halben Gesichts, das fehlte. Wir legten ihn in eines der medizinischen Zimmer. Er röchelte, wimmerte, zuckte. Sein Blick war wirr, seine Bewegungen unkoordiniert. Aber er war wach. Und seine Augen flehten um etwas, das wir ihm nicht mehr geben konnten. Erlösung. In jener Nacht sprach niemand mehr ein Wort. Ich ging in den hintersten Raum des Labors, setzte mich an die Wand und hielt mein Gesicht in den Händen. Meine Gedanken kreisten. Nicht mehr um die Forschung. Nicht mehr um Ethik oder Verantwortung. Nur noch um eine Frage. Wie entkommt man etwas, das keinen Tod mehr kennt? Ich hatte es versucht, lange bevor ich zurückgeschickt wurde. Damals, in meinem eigenen Badezimmer. Ich hatte ein Skalpell genommen, meine Anatomiekenntnisse genutzt, den Schnitt sorgfältig gesetzt, quer durch die Vene. Das Blut war geflossen. Ich war gefallen. Und ich blieb dort, stundenlang. Bewusstlos, halb tot, dachte ich. Als ich aufwachte, war das Blut geronnen, die Wunde verheilt. Und mein Körper funktionierte. Ich hatte gehofft, dass es ein Fehler war. Ein Zufall. Ein Einzelfall. Aber nun wusste ich, jeder von uns im Labor war infiziert. Nicht durch das Serum. Nicht durch Kontakt allein. Sondern vielleicht durch Zeit, Nähe oder etwas, das aus dem Riss gekommen war. Etwas, das sich nicht durch Blut übertrug, sondern durch Anwesenheit. Ein Fluch, nicht ein Virus. Ein Echo jener fremden Welt. Und dann stellte sich mir eine andere Frage. Wenn wir nicht sterben konnten, wenn der Tod sich weigerte, uns zu holen, dann blieben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lebten weiter, als Schatten, als Wesen, die ewig leiden, oder wir fanden einen neuen Weg, einen Weg zurück, durch die Risse, zurück in die Vergangenheit, zurück an den Anfang. Aber zu welchem Preis? Die Tage nach dem Vorfall mit dem Wachmann waren wie in Nebel getaucht. Niemand sprach über das Offensichtliche, aber jeder wusste, die Regeln dieser Welt waren nicht mehr gültig. Was vorher als unumstößlich galt, dass ein Schuss in den Kopf tödlich ist, dass Feuer reinigt, dass Verwesung den Körper auflöst, hatte seine Bedeutung verloren. In der Nacht, nachdem Elias sich erschossen hatte, lag ich wach auf der Pritsche im medizinischen Lagerraum. Ich hörte ihn. Er schrie nicht mehr. Nein, das wäre fast erleichternd gewesen. Was ich hörte, war viel schlimmer. Ein gleichmäßiges, kehliges Wimmern, nicht laut, nicht hektisch. Es war das Geräusch von jemandem, der längst akzeptiert hatte, dass Hilfe niemals kommen würde. Jorik war verschwunden. Er hatte nichts gesagt. Vielleicht war er nach oben gegangen, um endlich die Straße zu betreten und auf das nächste Fahrzeug zu warten. Vielleicht stand er gerade mitten auf einer Kreuzung und hoffte, dass ein Bus seinem Leiden ein Ende setzen würde. Ich beneidete ihn für diesen Mut. Ich selbst blieb. Aus Angst. Aus Pflichtgefühl. Oder vielleicht nur, weil ich nirgendwo anders mehr hingehörte. Am dritten Tag nach dem Vorfall brachte Ariane einen Vorschlag ein, den wir bis dahin alle vermieden hatten. Was, wenn wir einfach die Tür öffnen? Depp lebt noch. Vielleicht heilt ihr Körper nach. Vielleicht kann sie sich wieder zusammensetzen. Ihre Stimme zitterte, doch ihre Augen waren klar. Ich sah sie an. Dann Depp. Ihr Kopf war inzwischen in einem gekühlten Glasbehälter aufbewahrt, verbunden mit Messgeräten, die langsam, aber stetig Hirnströme anzeigten. Ihre verbliebene Gesichtshälfte war ausdruckslos, doch das Auge bewegte sich. »Du willst sie freilassen?«, fragte ich. »Nein, ich will wissen, ob sie zurückkommt.« Ariane drückte den Schalter. Der Glasdeckel öffnete sich mit einem leisen Zischen. Das Serum, das sie konserviert hatte, begann langsam abzufließen. Und dann nichts. Zunächst. Doch eine Stunde später hörten wir ein Geräusch, ein schabendes Kratzen. Es kam aus dem Flur. Metall auf Stein. Langsam. Schwer. Wir griffen instinktiv nach den wenigen Werkzeugen, die wir als Waffen betrachteten. Ein Skalpell, ein Feuerlöscher, eine Eisenstange. Dann öffnete sich die Tür. Deb stand dort. Nicht vollständig. Ihr Körper war zusammengesetzt, aber nicht korrekt. Der Torso war schief, das linke Bein zu kurz, der rechte Arm fehlte ganz. Ihr Kopf war irgendwie wieder aufgesetzt worden, notdürftig an den Hals gestopft, als hätte jemand versucht, eine Schaufensterpuppe zu flicken. Sie sah uns an. Ihr einziges Auge zuckte. Ihr Mund öffnete sich. »Es tut weh«, sagte sie. Dann fiel sie um. Wir trugen sie auf eine der Untersuchungsliegen, fixierten sie, überprüften ihre Werte. Alles war da. Puls, Hirnaktivität, Reflexe. Aber sie war kein Mensch mehr. Sie war ein Konstrukt aus Leid und Bewusstsein. Ariane flüsterte, »Was auch immer wir begonnen haben, es hat nie aufgehört.« Und sie hatte recht. Denn am selben Abend geschah es erneut. Die Monitore an der Wand, die den Zustand unserer Probanden anzeigten, begannen verrückt zu spielen. Einer nach dem anderen zeigte plötzlich steigende Aktivität. Atemfrequenz, Puls, Gehirnaktivität, alles explodierte. Wir rannten durch den Flur, vorbei an den versiegelten Zellen. Und wir sahen es. Die Toten standen auf. Nicht wie in einem Film. Nicht zombie-like, langsam und dumpf. Nein, sie bewegten sich wie Schlafwandler. Mechanisch, zielgerichtet. Ihre Augen waren offen, aber sie sahen nicht. Einige murmelten Worte, Fragmente von Erinnerungen, Gebete, Namen. Einer von ihnen, der Serienmörder mit der klaffenden Schläfenwunde, stand in der Ecke seiner Zelle und ritzte mit dem Finger Wörter in die Wand. Wir kamen nicht nah genug, um zu lesen, was es war, aber ich erkannte das Muster. Wiederkehrende Linien, Kreise, Zeichen, die nicht von dieser Welt wirkten. Ein anderer, der Mann mit dem zerfetzten Torso, kicherte. Immer wieder. Wie ein Kind, das sich an etwas Lustigem erinnerte, das nur er sehen konnte. Er drehte sich im Kreis, stieß gegen Wände, lachte weiter. Seine Eingeweide schleiften hinter ihm her, aber er fiel nicht. Ariane brach schließlich zusammen. Wir brachten sie in das Pausenzimmer, gaben ihr Wasser, versuchten sie zu beruhigen. »Es breitet sich aus«, flüsterte sie. »Nicht nur hier, nicht nur im Labor. Die Grenzen, sie reißen.« Ich wollte ihr widersprechen. Ich wollte sagen, dass sie übertreibt. Aber dann fiel das Licht aus. Alle Scheinwerfer, die Monitore, die Klimaanlage, alles wurde auf einen Schlag still. Nur das rote Notlicht blinkte. Und im Moment dieser Dunkelheit hörten wir es. Ein leises, kaum hörbares Klatschen. Nicht nah, nicht menschlich, sondern jenseits der Mauern. Als hätte das Publikum seinen Platz wieder eingenommen. Ich schreibe dies in einem Zustand zwischen Realität und Wahnsinn. Die letzten Stunden, oder vielleicht Tage, ich weiß es nicht mehr, sind zu einem einzigen, blutgetränkten Strom aus Erinnerungen, Geräuschen und Gerüchen geworden. Der Geruch von verbrannter Haut, von steriler Desinfektion, von nassem Metall und kaltem Schweiß. Und das Geräusch, das unaufhörliche, rhythmische Klatschen. Sie haben uns gefunden. Nicht die Kreaturen, nicht die Risse, sondern sie. Die Zuschauer. Das Publikum hinter dem Schleier. Sie sitzen nicht mehr still. Sie lachen, sie schreien, sie jubeln. Und ich glaube, sie sind näher als je zuvor. Nach dem Stromausfall verloren wir jede Kontrolle. Die Zellentüren sprangen auf, nicht mechanisch, nicht durch ein Systemversagen. Nein, sie wurden geöffnet. Als hätte jemand oder etwas auf der anderen Seite entschieden, dass es Zeit war für den nächsten Akt. Die Probanden strömten heraus. Nicht in Panik, nicht in Rage, sondern als Teil eines choreografierten Stücks. Ihre Bewegungen wirkten geplant, als ob sie auf ein unsichtbares Kommando lauschten. Ich floh. Ich rannte durch die Korridore, vorbei an Joriks leerem Büro, an Arianes letzter Blutspur, an Debs Körper, der jetzt langsam, Stück für Stück, wieder Form annahm. Ihre Organe lagen offen, aber sie atmete und sie sang. Eine Kinderweise. Immer wieder. Leise. Wie ein Wiegenlied aus der Tiefe eines Albtraums. Ich fand den alten Wartungsschacht, kroch hindurch wie ein verletztes Tier. Die Finsternis umhüllte mich, aber sie war besser als das Licht draußen. Denn im Licht sah man, was geworden war. Im Dunkeln konnte ich wenigstens noch glauben, dass es einen Ausweg gab. Schließlich kam ich wieder an die Oberfläche. Die Welt war verändert. Nicht in Flammen, nicht in Trümmern, schlimmer. Sie war ruhig, unnatürlich ruhig. Die Straßen waren leer, aber die Fenster nicht. Überall standen Menschen, bewegten sich nicht, starrten in den Himmel. Ich folgte ihren Blicken. Dort oben war kein Himmel mehr. Keine Wolken, keine Sterne. Nur schwarz und Augen. Tausende, vielleicht Millionen von Augen, die durch etwas hindurchblickten, das aussah wie ein Filmprojektor oder ein Spalt, ein Riss, ein Fenster. Der Himmel war zur Leinwand geworden und wir waren die Darsteller. Ich begriff, was geschehen war. Die Risse waren keine Unfälle, keine Katastrophen. Sie waren Einladungen, Eintrittstore. Und wir waren nie allein gewesen. Nicht wirklich. Sie hatten uns beobachtet. Schon immer. Und als wir versuchten, den Tod zu besiegen, als wir der Natur ins Handwerk pfuschten, hatten wir sie eingeladen, zuzusehen. Nicht mehr nur durch Risse, sondern direkt. Ohne Filter. Ohne Schleier. Ich irrte durch die Stadt, versteckte mich in verlassenen Häusern, trank abgestandenes Wasser, aß Schimmelbrot. Und dann, in einem heruntergekommenen Pfandhaus, fand ich es. Die Lösung. Eine Schachtel. Alt, verstaubt. Darin ein Revolver. 6 Patronen. Keine Fragen. Ich kaufte ihn mit dem Bargeld, das man mir bei meiner Rückreise in diese Zeit gegeben hatte. $100. Genug für eine Eintrittskarte in die Dunkelheit. 2 Kugeln für meine Eltern, falls ich sie je wieder sah. 1 für Deb, 1 für mich, 2 in Reserve, für wen auch immer noch kommen mochte. Aber ich zögerte, ich hatte noch eine Aufgabe, diese Nachricht. Wenn du das hier liest, und es ist noch nicht zu spät, dann höre mir gut zu. Sterbe. Jetzt. Solange du es noch kannst. Ich sage das nicht leichtfertig. Ich sage das als jemand, der weiß, wie es ist, nicht sterben zu können. Als jemand, der gesehen hat, was geschieht, wenn der Tod sich abwendet und dich einfach liegen lässt. Wach, atmend, bewusst in einem Körper, der sich nicht mehr abschaltet. Man hat uns gelehrt, den Tod zu fürchten. Aber was wir hätten fürchten sollen, war die Ewigkeit ohne ihn. Ich weiß nicht, ob diese Warnung rechtzeitig kommt. Ich weiß nicht einmal, ob sie gelesen wird. Vielleicht wird sie gelöscht. Vielleicht verhöhnt. Vielleicht gefeiert. Von denen, die bereits auf der anderen Seite sitzen und applaudieren. Aber falls du noch Hoffnung hast, falls du noch glauben willst, dass du entkommen kannst, dann tu es. Jetzt. Denn wenn du zu lange wartest, wenn du den Vorhang noch einmal zugehen siehst, wenn du hörst, wie sie klatschen, dann gehörst du zur Vorstellung. Für immer. Und niemand klatscht für den, der zu spät stirbt.